Zehntausende bei Black Lives Matter Protesten, Ukraine-Flaggen in Social-Media-Profilen, Hunderttausende bei Fridays for Future. Wir scheinen in wirklich politischen Zeiten zu leben und unsere Jugend bringt sich endlich wieder ein. Sie ist jetzt fester Bestandteil des politischen Diskurses. So auch mit den Aktivisten der sogenannten letzten Generation. Die sind nicht nur, aber doch zu großen Teilen jung. Aber sind das wirkliche Proteste oder ist das nur ein Ausdruck von Eventkultur? Dabei sein ist also alles und der Anlass nachrangig. Darüber spreche ich nun mit Professor Rainer Paris. Der Soziologe ist skeptisch, was aktuelle Protestformen angeht. Herr Paris, erstmal guten Tag.
Ja, guten Tag.
Die Klimakleber und Co. prangern unsere Errungenschaften an und damit wenden sie sich ja auch gegen ihre Eltern- und Großelterngeneration. Halten Sie das für echten Aktivismus oder ist das modernes Rebellentum?
Nun, ich denke, das sind zwei Sachen. Also erstmal aktiv sind sie sicher und in gewisser Weise ist Handeln immer echt. Also ich bestreite Ihnen nicht Ihre Authentizität. Was ich Ihnen bestreite, ist sachlicher, politischer oder moralischer Sinn. Das sind einfach unsinnige Aktionen, die mit Politik und Klima nichts zu tun haben. Das Zweite ist, ob es sich um Rebellion gegenüber einer Elterngeneration handelt. Auch da wäre ich skeptisch. Ich sehe in diesen Aktionen eigentlich weniger jugendliches Aufbegehren als eher frühkindlichen Trotz. Also sie machen Aktionen, um ihre Sprüche an den Mann zu bringen und halten diese Sprüche für Argumente. Und auf Gegenargumente reagieren sie einfach nur mit der Wiederholung der Sprüche.
Ihre These würde ja beispielsweise stärken, was vor kurzem im Bundesfinanzministerium beim deutschen Finanzminister Christian Lindner passiert ist. Auch dort waren Protester und er bohrt ihnen dann das Gespräch an, aber sind darauf gar nicht eingegangen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, bin ich schon auch beeindruckt, wie junge Aktivisten auch mit den Medien umgehen. Also egal, ob sie jetzt bei Lanz sitzen oder in anderen Gesprächsrunden, da kommen ja schon Zahlen, Verweise auf Studien, sie berufen sich auf Wissenschaftler. Das spricht ja schon auch für inhaltliche Arbeit.
Naja, sie versuchen natürlich, sich zu informieren, um einigermaßen gewappnet zu sein, wenn es darum geht, dass sie mit Rückfragen konfrontiert werden. Aber wenn man sich die Aktionen selber anguckt, dann sind die ja von elementarer Dürftigkeit. Also nehmen Sie zum Beispiel die Kleberaktion in dem Museum. Nee, was hier geschieht, ist ja im Grunde nichts anderes, als dass Aktivisten große Kunstwerke in Geiselhaft nehmen, um ihre Parolen anzubringen. Und das Prinzip ist im Grunde, um jeden Preis in die Öffentlichkeit zu gelangen und Aufmerksamkeit zu erregen. Das ist aber etwas, was in der Regel nur sehr kurzfristig passiert. Vor allem auch muss man sich, glaube ich, klar machen, dass es sich um Aktionen handelt, die einen sehr parasitären Charakter haben. Man stelle sich zum Beispiel mal vor, da hätte jemand Kartoffelbrei ausgekippt über einem Gemälde, das er selbst gemalt hat. Das juckt dann niemanden. Man nimmt hier einfach, man knüpft an die Leistungen und große Kunstwerke, die zum Erbe der Menschheit gehören und macht sie zum Vehikel der eigenen Botschaften. Und dann setzt man Zeichen. Und ein Zeichen jagt das andere. Und man kennt sich in dem ganzen Zeichensalat im Grunde gar nicht mehr aus. Und es sind auch immer nur Zeichen. Man muss ja sehen, dass der Protest die Ausführung seiner Anliegen immer an andere delegiert.
Ich glaube, das war im Februar, als ich das zum ersten Mal mitbekommen habe, dass Menschen sich tatsächlich irgendwo festkleben. Ich habe das damals schon für extrem gehalten, weil ich mir das nicht vorstellen konnte. Aber dann kamen ja noch diese Angriffe auf Gemälde, das Lahmlegen des Flugverkehrs. Also es wirkt fast so, als wenn es da schon eine Spirale der Eskalation gibt. Glauben Sie, dass die Aktivisten auch so eine Art Kick brauchen, um den nächsten Impuls für sich selbst auch zu setzen?
Naja, ich denke, Ihre Formulierung ist richtig. Kick für sich selbst. Ja, Ja, es geht Ihnen vor allem um moralische Selbstdarstellung. Sie wollen sich ins Rampenlicht stellen und Sie halten sich im Grunde für Helden. Nicht? Aber aus meiner Sicht sind es Würstchen, die sich wie Stauffenberg vorkommen. Also auch letzte Generation. Man muss sich das mal vor Augen führen. Als ginge es um alles. Nicht? In Wirklichkeit sind jugendliche Akteure, deren Smartphone ist nicht bedroht und die wöchentlichen Reitstunden auch nicht. Ja, es sind letztlich Leute aus begüterten Elternhäusern und um ihre bürgerliche Karriere brauchen sie sich auch nicht allzu sehr Sorgen zu machen. Das wäre übrigens nochmal ein Hinweis. Es gab ja schon einmal Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er eine No-Future-Generation. Berliner Hausbesetzer, die hatten damals auf jeder zweiten Lederjacke No Future aufgenäht und die sind mit ihrer Nicht-Zukunft am Ende ganz komfortabel zurechtgekommen. Da sind aus den früheren Hausbesetzern ziemlich viele am Ende Hausbesitzer oder vielleicht sogar Börsenmakler oder Journalisten geworden. Nicht? Also das muss man alles nicht so ernst nehmen. Da ist sehr viel Sprücheklopferei dabei und man muss ja auch sehen, diese Subkulturen, also politisch definierten Subkulturen, die so von sich reden machen, das sind letztlich Durchlauferhitzer. Nicht? Die werden irgendwann erwachsen, gründen Familien, ergreifen Berufe, nicht? Und dann ist es mit dem ganzen Radikalismus nicht mehr so weit her.
Mir scheint, dass es im Moment sehr modern ist, sich mit der eigenen Schuld auseinanderzusetzen. Also das kann Schuld für den früheren Fleischkonsum, den man mal gemacht hat, sein oder auch Schuld für die Kolonialzeit, die ja auch schon lange zurückliegt. Oder Schuld auch einfach dafür, dass man als Weißer geboren ist. Da wird ja auch von einem zum Teil verlangt, dass man sich dafür entschuldigt, dass man weiß ist. Ich frage mich, warum können wir nicht akzeptieren, wer wir sind? Und ist das nicht auch schädlich für die Psyche?
Naja, erstmal ist es doch völliger Unsinn, sich für seine Hautfarbe und den Geburtsort und den Zeitpunkt seiner Geburt entschuldigen zu müssen. Schuld kann man nur auf sich nehmen, wenn man selber etwas tut, was moralische Normen verletzt. Im Gegenteil, Sie merken wahrscheinlich auch, ich bin zum Teil fassungslos, was heute für Blödsinn kursiert und dann auch tatsächlich sogar noch ernsthaft diskutiert wird. Also man darf dummes Zeug nicht so behandeln, als sei es diskutabel.
Man könnte es aber schon diskutieren, wenn man beispielsweise, stellen wir uns mal vor, also ich spreche jetzt mit jemandem aus Afrika und dann könnte ich ja schon sagen, mir geht es heute so gut, weil vor 150 oder 200 Jahren dein Kontinent ausgebeutet wurde und deswegen geht es dir heute so schlecht und das tut mir leid.
Tja, das finde ich eine sehr schematische, simpel vereinfachende Argumentation, die keinerlei historische Substanz hat. Nicht sobald man genauer in diese Geschichte einsteigt, stellen sich sofort eine Vielzahl von Fragen, die solche simplen Deutungen unterlaufen. Nehmen Sie als Beispiel den Sklavenhandel. Damit Sklaven gehandelt werden können, müssen sie erstmal versklavt worden sein. Wer hat sie versklavt? Das Königreich Benin war zum Beispiel eine Sklavenhaltergesellschaft. Und die haben die Sklaven dann weiterverkauft an die Europäer und vor allem an die Araber und sind dadurch zu Reichtum gekommen. Also sobald man anfängt, die Sachverhalte, die da behauptet werden, auch nur ein wenig historisch aufzudröseln, in dem Augenblick stellt sich ein Meer von Fragen und Dilemmata und Unklarheiten, die natürlich solche Akteure, die solche Behauptungen aufstellen, gar nicht interessieren. Nicht? Deshalb bestreite ich Ihnen im Grunde auch, dass wir sie immer für sich beanspruchen, nämlich Moralität. Moralität ist nicht die Scheidung von Gut und Böse, bei der man immer dafür sorgt, dass man selber zu den Guten zählt.
Während Ihrer Antwort bin ich gerade kurz geneigt gewesen, Ihnen permanent ins Wort zu fallen und Ihnen permanent neue Schuldgefühle einreden zu wollen. Also das ist ja auch eine Art der Kommunikation. Sobald ein Argument von der Gegenseite kommt, geht man sofort auf ein anderes Thema. Und das scheint mir in der politischen Debatte häufig der Fall zu sein, wenn man jetzt mal ganz naheliegend...
Ja, normales Gesprächsmuster. Themenverschiebung und Adressatenverschiebung ist in sozialen Konflikten und auch in Argumentationskonflikten üblich.
Jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, wie wird das alles ausgehen? Sie haben ja schon viele Protestbewegungen begleitet oder beobachtet. Was meinen Sie, wie wird das enden?
Naja, es wird sich verleppern. Das wäre der zweite Aspekt. Ich hatte ja gesagt, also für mich sind das parasitäre Aktionen, ja, weil sie die Leistungen und die Kunstwerke im Grunde zum Anlass nehmen, um selber sich ins Rampenlicht zu stellen. Das zweite ist die Kurzatmigkeit. Provokationen haben es leicht, Öffentlichkeit herzustellen, aber wenn sie wiederholt werden, dann sinkt die Aufmerksamkeitskurve rasch ab. Also Provokationen rechnen immer mit dem Element der Überraschung. Nicht? Wenn sie wiederholt werden müssen, dann überraschen sie umso weniger und irgendwann werden sie langweilig. Schauen Sie mal, ich würde zum Beispiel prognostizieren, in 3-4 Wochen ist das alles Schnee von gestern, längst gegessen. Irgendwann wird jeder Held langweilig. Und das hier sind mickrige Helden. Das sind Würstchen, die sich wie Stauffenberg vorkommen.
In 3-4 Wochen ist alles vorbei. Das wäre also rund um den Jahreswechsel. Diese Aussage legen wir mal auf Wiedervorlage und sind gespannt, wie es da weitergeht. Über die Klimaproteste mit den vielen Namen, die derzeit in aller Munde sind, sprachen wir mit dem Soziologen Professor Rainer Paris. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Dankeschön.